ist mehr Hafer. Also das haben die einen oder anderen sicherlich schon mal irgendwie im Hinterkopf. Und der Hintergedanke dabei ist vor allen Dingen das Beta-Glucan. Beta-Glucane ist kein einzelner Stoff, es ist wie eine Stofffamilie. Und die Struktur oder der Aufbau dieser Beta-Glucane, je nachdem woher sie stammen, macht dann im Wesentlichen auch die Funktionsweise aus. Es ist wie eine Art Training für das Immunsystem, aber es ist nicht ein Immunbooster.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Beta-Glucan. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Leute. Hier sind die Health Nerds. Und Beta-Glucan, das ist ein Ballaststoff, der, so hört man, so liest man, den Cholesterinspiegel senken soll, den Blutzucker stabilisieren, gleichzeitig unser Immunsystem auch beeinflussen. Klingt erstmal nach einem Stoff, der erstaunlich viele Dinge gleichzeitig kann. Und genau hier wird's spannend, denn Beta-Glucan ist chemisch betrachtet nicht immer dasselbe. Was heißt das? Also, die Moleküle aus Hafer und Gerste funktionieren in unserem Körper anders als Beta-Glucane aus Hefe oder Pilzen. Entscheidend ist also ihre Struktur und damit die Frage, welche biologischen Systeme sie überhaupt erreichen. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Beta-Glucane, warum sprechen wir ausgerechnet darüber heute?
Naja, weil das Thema rund um Ballaststoffe, Faserstoffe immer wieder ein Thema ist und Beta-Glucan, wie ich finde, oder auch die einen oder anderen sind vielleicht auch schon drüber gestolpert, schon in aller Munde ist. Mhm. Viele interessante Ansichten, warum könnte man das vielleicht einsetzen, warum sind dann bestimmte Lebensmittel gut? Du hast es auch gerade schon erwähnt, also macht es jetzt Sinn, extrem viel Hafer und Gerste zu essen oder geht es um isoliertes Beta-Glucan? Welche Informationen haben wir da? Und wie du schon gesagt hast, von Struktur und Form gibt es doch gewisse Unterschiede und von daher kann man nicht alles in einen Topf schmeißen.
Also ein spannendes Thema, wollen wir uns angucken.
Gerne.
Wir machen mal einen ganz einfachen Abriss. Was sind Beta-Glucane? Also ich habe schon gesagt, es ist irgendwie ein Ballaststoff, aber Gib uns mal ein paar Infos. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also erstmal nochmal diese Begrifflichkeit Ballaststoff. Historisch betrachtet gerne ein Zusatz in Lebensmitteln, der quasi wie Ballast wirkt, der gar nicht benötigt wird. Heute wissen wir, na, so einfach ist das nicht und ganz im Gegenteil, sie sind besonders wichtig und das ist das, was in unserer Ernährung fehlt. Ich plädiere eher für den Begriff des Faserstoffes, verwende aber auch gerne mal beide. Also es geht um Faserstoffe, die enthalten sind oder ja Ballaststoffe im Sinne von Kohlenhydratstrukturen, die nicht typischerweise auseinandergebaut werden und als Zucker dann in unsere Blutbahn gelangen können, sondern es geht bei Beta-Glucanen um sogenannte Polysaccharide, also polyphile Saccharide-Zucker, lange Ketten von vielen Glukosemolekülen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass nicht jedes Beta-Glucan in ihrer Struktur identisch ist. Ja, es gibt unterschiedliche Strukturformen und die einzelnen Glukosebausteine, die Zuckerbausteine sind miteinander verbunden. So, wenn wir auf Getreide, das hattest du gerade angesprochen, Hafer und Gerste beispielsweise schauen, finden wir eine bestimmte Verbindung, die das eher ja in eine Länge zieht. Also wir haben quasi eher ein lineares Molekül und dieses lineare Molekül ist in der Lage, Wasser zu binden letztendlich zusammen mit Wasser eine veränderte Struktur, also eine viskose, gelartige Struktur zu bilden. Das ist wichtig in der Unterscheidung. So, und dann hast du selbst schon erwähnt, das Thema Hefe und Pilzen, da finden wir auch Beta-Glucane drin. Und also letztendlich auch Polysaccharidketten, die aber ein anderes Grundgerüst haben. Die sind nicht nur linear, sondern in so einer dreidimensionalen geformten Struktur. Und hier wird es interessant, weil da geht es nicht mehr nur um die Funktion eines wasserlöslichen Ballaststoffes, sondern eben um eine Struktur, wenn sie aufgenommen wird und mit unserem Immunsystem anfängt zu interagieren, das Immunsystem quasi auf eine gewisse Art und Weise trainiert. Da können wir gleich nochmal etwas im Detail drauf schauen. So kurz und klar, um hier festzuhalten, Beta-Glucane ist kein einzelner Stoff, es ist wie eine Stofffamilie und die Struktur oder der Aufbau dieser Beta-Glucane, je nachdem woher sie stammen, macht dann im Wesentlichen auch die Funktionsweise aus.
Okay, also haben wir verstanden. Es kommt also darauf an, auch woher das Beta-Glucan kommt, also welche natürliche Quelle beispielsweise unserem Körper zugefügt wird. Und jetzt, also wenn man das googelt oder wenn man im Social Web sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzt, dann trifft man sofort auf ziemlich viele Versprechungen, was Beta-Glucan im Körper alles beeinflussen kann. Also ich habe schon genannt, Cholesterinspiegel senken, Blutzucker regulieren, Darmflora fördern, kann man auch immer wieder lesen.
Klar.
Also es soll irgendwie die Darmbakterien mit eben dem guten Ballaststoff unterstützen, den sie brauchen, um zu verstoffwechseln. Für ein Sättigungsgefühl soll es im Magen auch sorgen, weil es eben aufquillt und man lange dann keinen Hunger mehr hat. Also es gibt viele, viele positive Eigenschaften. Die Frage ist, was ist denn davon wirklich wissenschaftlich, ich will nicht nur sagen belegt, sondern auch relevant. Also wo hat es wirklich einen Nutzen, der auch fühlbar und erlebbar ist, und wo ist der Nutzen vielleicht so verschwindend gering, dass er, sagen wir, für uns nicht so relevant ist?
Ja, wie du richtig beschreibst, haben wir unterschiedliche Wirkeigenschaften, die sich wahrscheinlich, wer sich mit dem Thema Ballaststoff und Faserstoffen auseinandersetzt, schon an unterschiedlichen Punkten gehört hat. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Also bleiben wir nochmal bei Hafer und Gerste, längliche Struktur, Polysaccharide. Sie werden nicht auseinandergebaut wie andere Stärkemoleküle. Das heißt, sie bleiben quasi bestehen. An diesen länglichen Strukturen bindet Wasser und ich habe eine viskose, gelartige Struktur. Warum erwähne ich das nochmal? Weil es je nachdem darauf ankommt, wo wir quasi eine Wirkung letztendlich haben oder wo die Ballaststoffe vorkommen. Das heißt, wenn das im Magen schon teilweise mit passiert, dann dehnt es etwas aus und dann ist eine Überlegung dabei, naja, das sorgt für ein längeres Sättigungsverhalten. Deswegen werden Beta-Glucane in diesem Kontext auch gerne mit eingesetzt.
Da können wir einen Haken also dran machen. Sättigungsgefühl, das schaffen die Dinger.
Das kann durchaus bei der zusätzlichen Ergänzung mit einem Punkt sein. Ich würde hier nochmal unterscheiden, allein über die Ernährung, also die Vorstellung zu sagen, ich esse einfach ein paar Haferflocken, löst es unter Umständen noch nicht, weil auch die Menge des Beta-Glucans, was darin enthalten ist, nicht ausreichend ist. Aber wenn man es zusätzlich ergänzt, kann es durchaus auch auf das Sättigungsverhalten mit einer Auswirkung haben. Und jetzt kommt dieser andere Aspekt, was den Cholesterinstoffwechsel angeht. Können wir gerne nochmal im Detail drauf schauen. Das ist auch ziemlich gut untersucht. Das heißt, Beeinflussung des Cholesterinstoffwechsels. Was ist immer das Ziel? Wir haben zu viel Cholesterin in der Blutbahn, vor allen Dingen dann LDL-Cholesterinpartikel, die mehr und mehr in die Blutbahn gelangen, quasi in der Leber gebildetes Cholesterin, was transportiert wird und dann potenziell zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitführen kann. Und die Überlegung ist, okay, diese Art von wasserlöslichen Ballaststoffen binden Flüssigkeit, verändern das Darmlumen und beeinflussen die Gallenproduktion und am Ende des Tages beeinflusst es dadurch auch das Vorhandensein von Cholesterin in der Blutbahn. Das ist eine Überlegung, das ist auch sehr gut untersucht und da gibt es für den Bestandteil Beta-Glucan auch einen sogenannten Health Claim, also sprich die Europäische Lebensmittelbehörde sagt, dass bei der Verwendung der Beta-Glucane eben auch eine Beeinflussung des Cholesterinstoffwechsels möglich ist.
So, also Sättigungsgefühl, kann man Haken dran machen, durchaus berechtigt und diese, sagen wir mal, Wirkung hat es. Cholesterinspiegel senken, hast du auch erklärt, auch gut untersucht, gibt den Health Claim sogar dafür, also auch das funktioniert. Lass uns noch auf Blutzuckerregulation schauen und auf das Thema Darmflora fördern. Wie sieht's da aus?
Naja, also Schritt 1, Blutzucker und Blutzuckerregulation. Auch hier gibt es klare auch Humanstudien oder Humaninterventionen mit Beta-Glucan. Und auch hier gibt es einige Humanstudien zum Thema Verwendung von Beta-Glucan und die Auswirkung, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, der Blutzuckerspitzen nach der Mahlzeit. Weil auch wenn es auf der einen Seite physiologisch ist, dass der Blutzuckerspiegel ansteigen soll, aber was haben wir häufiger als Problem? Wir haben wiederkehrende, immer häufigere Spitzen, die manchmal auch auf so einem Plateauniveau ablaufen. Das heißt, dass der Blutzuckerspiegel zu lange erhöht ist oder er dann stark abfällt. Und mit der Anwesenheit von Beta-Glucan steigt der Blutzuckerspiegel quasi langsamer an. Das ist die Funktionsweise des Ballaststoffes und letztendlich ein Wirkort im Dünndarm, ne? Weil das ist das grundlegende Prinzip. Wir haben über andere Ballaststoffe in dem Kontext auch schon gesprochen, beispielsweise über Glucomannan. Das ist ein sehr ähnliches Wirkprinzip. So, und dann kommt dein Punkt mit Blick auf den Darm und die Auswirkung auf das Darmmikrobiom beziehungsweise die Darmbakterien, die vor allen Dingen im Dickdarm sind. Wir verlassen den Dünndarm, gehen in den Dickdarm und der Effekt, der häufig bei Ballaststoffen mit beschrieben wird und deswegen nochmal die Begrifflichkeit, so ein schlechter Ballast ist das gar nicht, den man da mit isst, sondern es ist unverdaute Zucker-, Kohlenhydratquellen, die wir, also letztendlich unsere Verdauungsenzyme, nicht aufspalten können, aber sie kommen quasi intakt noch im Dickdarm an. Und die Dickdarmbakterien freuen sich unter Umständen, diese dann zu fermentieren. Ja, und im Rahmen dieses Fermentationsprozesses werden kurzkettige Fettsäuren gebildet, unter anderem oder insbesondere Butyrat. Dazu haben wir gesprochen, die Buttersäure. Und die Anwesenheit von Buttersäure hat letztendlich als Treibstoff für die Darmzellen eine gewisse Funktion, aber auch zur Regulation für das Immunsystem. Das ist ein indirekter Effekt. Der ist bei den wasserlöslichen Ballaststoffen nicht so hoch wie bei anderen nicht wasserlöslichen Ballaststoffen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Aber es gibt hier durchaus einen nährenden Effekt, quasi eine Fermentationsgrundlage für die Bakterien im Dickdarm.
So, und Matthias, last but not least, das Thema Immunsystem. Ja, also bisher haben wir verstanden, es gibt da relativ klare funktionelle Auswirkungen, die auch relativ logisch, sagen wir mal, nachvollziehbar klingen.
Ja.
Das Thema Immunsystem ist nun doch komplexer und größer. Auch da soll Beta-Glucan tatsächlich positiv wirken können. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wirkt dieses Molekül oder wie wirkt dieser Stoff auf unser Immunsystem?
Ja, und hier ist eigentlich so ein bisschen der entscheidende Punkt, das, was vorher chemisch, physikalisch als wasserlöslicher Ballaststoff relativ viel Sinn macht und chemisch, wie gesagt, in dem Umwandlungsprozess, im Fermentationsprozess, das sehr naheliegend ist, was wir bei auch anderen Ballaststoffen haben, haben wir insbesondere bei dem Beta-Glucan dieses Thema, ja, das stimuliert nochmal anders das Immunsystem, es moduliert das Immunsystem. Und der Hintergrund ist, das, was ich eingangs eben gesagt habe, es geht um eine Beta-Glucan-Familie, also unterschiedliche Beta-Glucan-Strukturen. Und hier kommt jetzt genau dieser Aspekt mit dazu, dass nicht jede Beta-Glucan-Struktur auch das Immunsystem moduliert. Hier kommen jetzt quasi die Strukturen, die Beta-Glucan-Strukturen, die wir typischerweise in Pilzen oder in Hefen finden können. Also diese dreidimensionale Teilstruktur. Und jetzt passiert etwas anderes, nämlich eine Interaktion mit unserem Immunsystem. Wie kann das stattfinden? Ist jetzt natürlich logischerweise eine Frage. Aber wer sich daran erinnert, der Darm, die Darmbarriere besteht erstmal aus Darmzellen und direkt dahinter im lymphatischen Gewebe des Darms liegen ein Großteil der Immunzellen, die auch erstmal physiologisch vorhanden sind. Wenn wir etwas essen, dann untersucht quasi das Immunsystem diese Strukturen. Dafür hat es verschiedene Rezeptoren, also Bindungsstellen. Und diese Nachweisbindungsstellen von verschiedenen Strukturen, da stocken eben auch diese Beta-Glucan-Strukturen an, und zwar diese dreidimensionalen Teilstrukturen, die dann nicht mit einem spezifischen Beta-Glucan-Rezeptor interagieren, aber mit Rezeptoren, die auf unterschiedlichen Immunzellen sind, auf Makrophagen, auf dendritischen Zellen, auf neutrophilen Granulozyten. Was sagen uns diese Immunzellen? Es geht um das angeborene Immunsystem und es wird eben sehr gerne beworben, dass diese Beta-Glucan-Strukturen so eine Art Immunbooster sind. Ne? Die schützen dich vor Erkältung und vor häufigen Infekten. Mhm. Was es tut, ist, und so kann man das auch verstehen und auch verstehen, warum es evolutionär so ist, naja, das Immunsystem will immer Strukturen überprüfen und sich darauf vorbereiten und entscheiden, muss ich hier jetzt überschießend reagieren oder eben nicht. Es ist wie eine Art Training für das Immunsystem, aber es ist nicht ein Immunbooster. So sollte man das nicht einteilen. Es dockt an den Rezeptoren des angeborenen Immunsystems an und reguliert oder interagiert quasi mit einer Immunantwort, die jetzt nicht zu einer überschießenden Entzündung führt, aber quasi das Immunsystem ein bisschen besser darauf vorbereitet. Und daran anschließend kommt logischerweise die Frage, dass man sagt, ja, funktioniert das denn auch oder ist das nur wieder eine der mechanistischen Geschichten, die so erzählt werden?
Ja, oder so ein Werbeversprechen wie stärkt das Immunsystem. Ja, den Spruch kennen wir alle.
Ja, und da, um da die Einteilung nochmal, da wo wir einen Impact haben, auch nachgewiesen, auch große RCTs haben, also große klinische Studien, randomisierte Studien mit Blick auf Cholesterinstoffwechsel beziehungsweise Blutzuckerregulation, Sättigung, haben wir auch Studien mit Blick auf Beta-Glucane aus Hefen und Pilzen und der Frage, wie entwickelt sich das an den oberen Atemwegen mit der Infekthäufigkeit. Da gibt es auch Übersichtsarbeiten, eine Meta-Analyse zu dem Thema, wo quasi gesunde Personen Beta-Glucan bekommen haben und ein Placebo bekommen haben. Und ja, was zeigt diese Meta-Analyse? Eine geringere Inzidenz von oberen Atemwegerkrankungen, weniger Infektionsepisoden und eine etwas kürzere Erkrankungsdauer.
Aber auch hier weisen die Autoren dieser Meta-Analyse darauf hin, die Daten sind schon immer noch heterogen. Also das ist nicht so, dass man eins zu eins sagen kann, nimm das einmal ein und dann hast du keine Atemweginfekte mehr. Und natürlich im Moment auch noch begrenzte Anzahl der Studien. Und hier auch der Hinweis, diesen Effekt auf das Immunsystem, dafür gibt es für diese Beta-Glucane keinen Health-Claim, den man typischerweise verwendet.
So, das klingt aber alles im Gesamtpaket, muss ich sagen, auch mit dem wissenschaftlichen Background, den du uns hier präsentierst, schon nach einem ultraspannenden Stoff. Und ich sag mal, neben all den Nahrungsergänzungsmitteln, über die wir hier auch schon berechtigterweise gesprochen haben, die alle ihre Wirkung oder ihren Sinn haben oder eben ihre Unterstützung liefern, warum ist Beta-Glucan noch nicht, sagen wir mal, unter den Top 5 der beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel? Warum hat es da seinen Platz noch nicht gefunden? Woran liegt das?
Naja, ich glaube schon, dass es auch über die Jahre hinweg durchaus eine Rolle spielt. Das Thema ist, dass viele auch mit Blick auf, ich muss etwas für meinen Blutzucker-Insulinstoffwechsel tun, schon häufiger gehört haben, iss mehr Hafer. Also das haben die einen oder anderen sicherlich schon mal irgendwie im Hinterkopf. Und der Hintergedanke dabei ist vor allen Dingen das Beta-Glucan. Nicht der Hafer selbst alleine ist dann für sich der Heilsbringer, sondern natürlich dieser wasserlösliche Ballaststoff. So muss man es ehrlicherweise eher mit einordnen. Und ich verstehe total, dass du sagst, ja, das ist doch wunderbar, das müsste doch eigentlich jeder verwenden. Und ich würde relativ klar sagen, ja, wir sollten alle mehr Ballaststoffe und Faserstoffe zu uns nehmen. Das ist unser Hauptproblem in der westlichen Ernährung. Nicht das zu viel von, ja, vielleicht zu viel Energie in der Nahrung, gar keine Frage, und Thema Gewichtsmanagement. Aber das, was im Regelfall fehlt, sollte die Darmsituation nicht irgendwie mit Fehlbesiedlungen, SIBO, wo wir zugesprochen haben, auch Reizdarmproblematiken beschäftigt sein, dann kann ein normaler Verdauungstrakt quasi nur profitieren, mehr und mehr Faserstoffe aus unterschiedlichen Quellen zu konsumieren. Und für mich gehört Beta-Glucan da auch auf jeden Fall mit hinzu. Ob man das jetzt direkt aus Hafer macht oder extrahiert verwendet. Und mit Blick auf das Immunsystem und eben die Pilze oder Hefestrukturen, die es durchaus gibt. Also bei den Pilzen ist es vor allen Dingen sowas wie Löwenmähne. Da geht es natürlich auch noch um andere Strukturen, die jetzt noch mit diskutiert werden, auch mit Blick auf das zentrale Nervensystem. Machen wir vielleicht nochmal separat, aber auch Beta-Glucane sind drin, die quasi das Immunsystem trainieren sollten. Da ist die Dosierung nicht so hoch bezieht sich auch nicht nur auf den Konsum von Pilzen und Hefen. Aber keine Frage, eine vielfältige Ernährung hätte das natürlich im Idealfall mit dabei.
Lass uns das konkret machen, Matthias. Gib uns ein paar Zahlen. Nehmen wir mal 100 Gramm Haferflocken. Wie viel Beta-Glucan ist da wirklich drin?
Genau, in 100 Gramm Haferflocken sind ungefähr, je nachdem wie es hergestellt ist, zwischen 3 bis 5 Gramm Beta-Glucan enthalten. Und dementsprechend muss natürlich auch eine gewisse Menge an Haferflocken dementsprechend konsumiert werden.
Das heißt, wenn wir mal ganz konkret dabei bleiben und sagen, okay, ich packe Haferflocken auf meinen Speiseplan, 100 Gramm jeden Tag, das ist eine ordentliche Portion. Brauche ich die wirklich jeden Tag zum Frühstück oder reicht das, wenn ich das 2-3 Mal die Woche mache? Gib uns eine kurze Einordnung. Wie würdest du das aufziehen?
Also für die notwendige Beta-Glucan-Menge, da wo wir quasi einen Effekt in Verbindung auf Cholesterinstoffwechsel, Sättigung und auch Glucose-Insulinstoffwechsel haben, bezieht sich das eher auf 3 Gramm pro Tag. Und je nachdem, welche Herstellung man hat, also die auf den Haferflocken ist nicht unbedingt die Beta-Glucan-Menge pro 100 Gramm explizit mit angegeben, müsste ich quasi jeden Tag 100 Gramm Haferflocken zu mir nehmen, was durchaus möglich ist. Aber hier würde ich eben, wie gesagt, darauf achten, dass man auch darauf achtet, dass Haferflocken zwar glutenfrei sind und in der Verträglichkeit für viele auch völlig in Ordnung und gut sind, aber das darf man an der Stelle nicht vergessen, in Kombination reine Haferflocken, beispielsweise auch mit Hafermilch, bei den einen oder anderen auch eher noch mehr Blutzuckerspitzen mit erzeugen könnten. So, und rein theoretisch brauche ich es quasi jeden Tag. Es ist aber, wie gesagt, auch möglich, Beta-Glucan separat zu substituieren, um quasi diesen Effekt der Beta-Glucane mit dabei zu haben.
So, also man kann es als Supplement zu sich nehmen oder eben versuchen über die Ernährung. Hafer, Haferflocken haben wir gelernt, ist eine gute Quelle dafür. Was gibt's noch? Haferkleie gibt's noch, Gerste gibt es noch. Auch das kann man natürlich probieren, ob man das irgendwie in den Speiseplan mit integrieren kann. Matthias, abschließend nochmal natürlich auch der Hinweis, Es gibt ja viele Haferflockenprodukte auch im Supermarkt und ich weiß, auch bei unseren Kindern sehr beliebt, vor allem wenn da noch irgendwie Schokolade mit drin ist, mit Schokoflakes und Schokoflocken und Knusper Felix. Und Zimt und hin und her. Gut, ich wollte es nur einmal gesagt haben, Leute, da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr nicht so eine super süße Packung euch schnappt, sondern wenn wir von Haferflocken sprechen, sprechen wir natürlich vom Naturprodukt und im besten Fall von einer sehr reinen Form der Haferflocken. Matthias, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Also Beta-Glucan, das haben wir verstanden, ist nicht gleich Beta-Glucan. Die Struktur, die Herkunft entscheidet darüber, wie gut dieser Stoff in unserem Körper überhaupt verarbeitet werden kann. Beta-Glucane aus Hafer und Gerste wirken vor allem als lösliche Ballaststoffe im Verdauungstrakt. Sie können also die Aufnahme von Nährstoffen positiv beeinflussen. Sie können den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit abflachen. Und sie können dazu beitragen, unseren Cholesterinspiegel zu senken. Beta-Glucane aus Hefe oder Pilzen haben eine andere Struktur, das habe ich mir ebenfalls hier notiert. Und sie werden deshalb vor allem im Zusammenhang mit dem angeborenen Immunsystem untersucht und stehen da sehr stark im Fokus der Wissenschaft. Die entscheidende Erkenntnis ist also nicht, dass Beta-Glucan ein einziger, ja ich sag mal, Superstoff für alles ist, sondern dass wir sehr genau hinschauen müssen, welche Form gemeint ist, aus welcher Quelle sie stammt und welche Wirkung am Ende wissenschaftlich wirklich relevant und belegt ist. Matthias, vielen Dank für die Einordnung, hat wieder großen Spaß gemacht. Und Leute, wenn ihr Fragen habt zu Beta-Glucan, vielleicht ernährt ihr euch auch sehr Beta-Glucan-reich und habt da Erfahrungen, die ihr mal teilen wollt, schreibt es gerne mal bei Spotify direkt unter diese Folge in die Kommentare. Jetzt am Donnerstag gibt es die nächste Hauptfolge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.